Wie Philippus zu Beginn gut dargestellt hat, wir tragen Lasten mit uns rum. Wir haben es nicht immer ganz einfach und deshalb die Frage, was wünschst du dir nach einem langen, harten, anstrengenden Arbeitstag? Nach Hause kommen, hinsetzen, zurücklehnen, die Füße hochlegen, entspannen, hinlegen, aufatmen, ausruhen, relaxen, umziehen, duschen, wohlfühlen, essen, genießen, abschalten, sich beruhigen, rasten, pausieren, ruhen, verschnaufen, erholen. All das ist berechtigt. All das hat man sich verdient und wünschst du dir nicht aber trotzdem manchmal nicht mehr arbeiten zu müssen? Dass jemand anderes für dich die schwere Arbeit übernimmt und du nur das machen musst, was dir wirklich Spaß macht? Genau dieses Bild malt Jesus seinen Jüngern vor Augen. Und zwar im Lukas-Evangelium, in Lukas 17, 7a. Da heißt es, angenommen, einer von euch hat einen Sklaven, der ihm den Acker bestellt oder das Vieh hütet. Zur Zeit Jesu, davor und bis ins 19. Jahrhundert hatten die Menschen Sklaven. Sklaven wurde man als Kriegsgefangener, wenn man zu hohe Schulden hatte und diese abarbeiten musste, als Kind eines Sklaven. Aber es gab auch freiwillige Sklaven, die Sklaven geworden sind, um sich Schutz oder gar ihre Existenz zu sichern. Und Sklaven hatten ganz unterschiedliche Aufgaben. Einige waren auf dem Feld, auf dem Acker, es gab Handwerker, es gab sogar Lehrer, Erzieher, Briefträger und sogar Ärzte unter den Sklaven. Und das einzige Problem war, ein Sklave war das Eigentum von seinem Herrn. Das heißt, Sklaven waren so viel wie ein Gegenstand oder Vieh. Man behandelte einen Sklaven wie einen Tisch oder eine Kuh. Und somit ging es dir gut, wenn du einen freundlichen Herrn hattest. Hattest du einen bösen Herrn, dann konnte er dir richtig das Leben schwer machen. Nun haben wir folgende Situation. Jesus fragt sagt zu seinen Jüngern, stell dir vor, du hast einen Sklaven. Sklaven waren auch ein Zeichen des Reichtums. Das heißt, du bist recht wohlhabend. Du hast ein recht großes Grundstück, ein schönes Haus und du hast jemanden, der für dich arbeitet. Jemand, der die Arbeit macht, die du nicht machen möchtest, weil sie zu hart ist, weil sie dir nicht liegt, weil sie anstrengend ist. Du hast jemanden, der dir einfach mal zur Hand geht, der dir mithilft, aber auch du hast jemanden, dessen Aufgabe es ist, alles zu tun, was du sagst. Wie wäre das? Gut, oder? Wäre schon eine Erleichterung. Aber dann beschreibt Jesus weiter. Wenn dieser Sklave vom Feld heimkommt, wird dann sein Herr als erstes zu ihm sagen, komm, setz dich zu Tisch. Nun, der Sklave hat den ganzen Tag gearbeitet, er kommt nach Hause und wie reagierst du? Wirst du sagen, ach, schön, dass du da bist, ich mache gerade das Essen, wasch dir schnell die Hände, komm, wir essen. Nein, das wird nicht passieren. Das kann man in einer Ehe erwarten. Das ist echt eine schöne Begrüßung. Aber so sieht es nicht in einem Sklaven-Herr-Verhältnis aus. Sondern, schauen wir nochmal in den Text, wird er nicht vielmehr zu ihm sagen, mach mir das Abendessen, binde dir eine Schürze um und bediene ich. Wenn ich mit Essen und Trinken fertig bin, kannst du auch essen und trinken. Die Aufgabe des Sklaven ist es, dir zu dienen. Das heißt, wenn er gearbeitet hat und zurückkommt, er wird sich die Hände waschen, aber nur um dir das Essen zu kochen. Er wird dann im Anschluss dich bedienen. Das heißt, er wird den Tisch decken, er wird dir das Essen bringen, er bringt dir Nachschlag, er sorgt dafür, dass dein Glas niemals leer wird und nach dem Essen räumt er natürlich alles ab. Und erst dann setzt er sich hin und erst dann wird er sich um sich kümmern. Erst wenn sein Herr, also wenn du satt und zufrieden bist, dann ist er dran, denn der Herr geht immer vor. Und die nächste Frage, die Jesus dann stellt, ist: Und bedankt er sich hinterher bei dem Sklaven dafür, dass dieser dieses getan hat, was du ihm aufgetragen hast? Bedankt sich der Herr bei seinem Sklaven für diese Arbeit, die er tut? Nein, weil es ist seine Aufgabe, dir zu dienen. Das, was er tut, ist selbstverständlich. Du denkst, das ist unfair? Nun, ich habe noch nie erlebt, dass ein Lehrer zu mir gekommen ist oder ein Dozent und mich dafür gelobt hat, dass ich pünktlich zum Unterricht gekommen bin. Warum? Es ist selbstverständlich. Ich wurde auch noch nie von einem Polizisten angehalten, der dann gesagt hat, ich finde das so gut, dass du bei Rot immer stehen bleibst, auch als Fußgänger. Das ist mir nie passiert. Warum? Es ist selbstverständlich. Und als ich als Servicekraft gearbeitet habe, soweit ich weiß, kam mein Chef nie zu mir und hat gesagt, ich bin so dankbar, dass du gekommen bist, dass du heute für mich arbeitest. Wir hatten einen Vertrag. Es war selbstverständlich, dass ich arbeiten musste. So ist es aber trotzdem eine schöne Vorstellung, jemanden zu haben, der einem, ja, für einen arbeitet, der einem das Essen macht, der einen bedient und für den all diese Aufgaben einfach selbstverständlich sind. Und ich denke, die Jünger konnten sich das richtig gut vorstellen. Und ich denke, wir können uns das auch ziemlich gut vorstellen. Das würde unser Leben einiges komfortabler machen, angenehmer machen. Doch plötzlich sagt Jesus etwas Unerwartetes. Und dieses ganze schöne Bild, das er gemalt hat, verliert seinen Reiz. Nämlich in Vers 10. Wenn ihr also alles getan habt, was euch aufgetragen war, dann sollt auch ihr sagen, wir sind unwürdige Sklaven, weiter nichts. Wir haben nur unsere Pflicht getan. Habt ihr gemerkt, was hier passiert ist? Jesus beginnt den Satz, wenn ihr. Jetzt richtet er sich an seine Jünger. Hier findet ein Rollentausch statt. Jetzt sind die Jünger plötzlich die Sklaven, die den ganzen Tag arbeiten. Jetzt sind wir die Sklaven. Und es geht darum, wie werde ich ein glücklicher Sklave? Die Menschen in der Gesellschaft haben ganz unterschiedliche Rollen. Und bei jedem von uns variiert es etwas. Und deshalb nehme ich mich ganz kurz als Beispiel. Ich bin Sohn, ich bin Bruder, ich bin Student, ich bin Christ, ich bin Gemeindemitglied, ich bin Jugendleiter, jetzt noch 2 Wochen bin ich Praktikant. Und obwohl ich so viele Rollen habe, bin ich doch eine Person. Und bei jemandem, der Jesus nachfolgt, ist es ganz genauso. Wenn du Jesus nachfolgst, bist du Sohn Gottes. Gott hat dich errettet, Gott beschützt dich, Gott versorgt dich. Du bist gleichzeitig auch Freund Gottes. Gott ist immer für dich da. Du kannst mit ihm über alles reden und wahnsinnige Sachen mit ihm erleben. Du bist aber auch Mitarbeiter Gottes. Das heißt, du darfst an seinem Riesenprojekt mitarbeiten, das sich Gemeinde nennt. Du darfst dich daran beteiligen, sein Reich hier auf Erden zu verbreiten. Und eine weitere Rolle, die du hast, wenn du Jesus nachfolgst, ist die des Dieners. Und vielleicht klingt das ein bisschen fremd, aber Jesus bezeichnet dich als Diener, wenn du dich entscheidest, ihm nachzufolgen. Du bist Diener, du bist Sklave. Und es geht nicht darum, du bist Sklave, Punkt, finde dich damit ab, sondern warum bin ich Sklave und vor allem, wie werde ich ein glücklicher Sklave? Und darauf erhalten wir 2 Antworten. Die erste ist, ich werde ein glücklicher Sklave mit dem richtigen Herrn. Stell dir einmal vor, es ist Samstagmorgen. Du hast eine anstrengende und lange Woche hinter dir und Samstagmorgens hast du mal nichts vor, außer ausschlafen. Endlich mal wirklich den Schlaf nachholen, den man in der Woche verpasst hat. Und du liegst in deinem Bett und plötzlich wirst du wach. Du hörst Lärm. Irgendein Durcheinander weckt dich. Du hörst Menschenmengen und irgendwie auch Sirenen. Und du hebst dich langsam aus dem Bett. Du stehst auf, reckst dich ein bisschen und gehst genervt zum Fenster. Was ist da los? Wer weckt mich so früh am Samstagmorgen? Das ist dein freier Tag. Und du schaust aus dem Fenster, etwas grimmig, aber plötzlich läuft es dir eiskalt den Nacken runter. Plötzlich stehst du wie gelähmt da. Das, was du siehst, versetzt dich in Angst. Du siehst viele aufgebrachte Menschen. Die meisten davon kennst du sogar. Einer davon ist dein Nachbar, der neben dir wohnt. Du siehst ganz viele Schaulustige hinter einer Absperrung. Du siehst Polizisten, die versuchen, all das zu regeln und zu beruhigen. Du siehst Feuerwehrmänner unter Druck, die hin und her laufen und die es wirklich eilig haben. Und dann siehst du noch etwas. Rauch. Dicken, schwarzen Rauch, der aus einem Fenster 8 Stockwerke unter dir qualmt. Das heißt, dein Haus brennt. Es brennt unter dir und du hast es nicht gemerkt. Du rennst los zur Tür, du schnappst dir die nächsten paar Schuhe und machst die Tür zum Flur auf. Aber der Flur ist schon voller Rauch. Was jetzt? Nochmal zurück zum Fenster. Du lehnst dich raus, aber es ist zu hoch. Wenn du springst, würdest du es nicht überleben. Was nun? Langsam bekommst du Panik, langsam bekommst du Angst. Du gehst in die Küche, du schnappst dir ein Handtuch wieder zum Fenster und wedelst. Du willst dich irgendwie bemerkbar machen. Es funktioniert. Du wirst gesehen, die Feuerwehrmänner sehen dich, aber erst gibt es Menschen, die vor dir gerettet werden müssen. Sie sind näher an der Gefahr dran und du musst warten. Du wartest und du wartest und du wartest. Und jede Sekunde kommt dir vor wie eine Ewigkeit, während du dastehst und wartest. Aber dann bist endlich du dran. Du siehst, wie die Leiter mit einem Feuerwehrmann sich dir entgegenhebt. Endlich ist Rettung in Sicht. Aber dann, die Leiter bleibt stehen. Wieso wird es abgebrochen? Und dann erkennst du es. Die Leiter ist zu kurz. 2 Meter vor deinem Fenster bleibt die Leiter stehen. Rettung war doch so nah und jetzt ist sie so fern. Ist das jetzt dein Ende? Aber nein, der Feuerwehrmann gibt nicht auf. Er steigt auf die vorletzte Sprosse, hebt seine Hände und lässt sich nach vorne fallen. Er hält sich an deiner Fensterbank fest und ist mit den Füßen an der Leiter festgeklemmt. Und dann schreit er: Kletter rüber! Eine lebende Brücke hat sich gerade vor dir aufgebaut. Aber du zweifelst. Soll ich da rüberklettern? Hält er mich aus? Ich meine, ich bin nicht der Leichteste. Hat er genug Kraft? Wird er das aushalten? Jetzt kletter schon, ruft er dir zu. Okay, du fasst deinen ganzen Mut zusammen, du überwindest dich und du versuchst es. Tatsächlich, dieser Feuerwehrmann hält dich aus. Er kann dich tragen und dann kommst du an der Leiter an. Geschafft. Erleichterung. Es ist alles nochmal gut gegangen. Du kletterst jetzt entspannter die Leiter runter. Da bist du dem Tod echt nochmal knallhart, ja, an dem Tod vorbeigekommen. Und während du runterkletterst und fast da bist, guckst du nochmal hoch. Und du merkst, der Feuerwehrmann kommt gar nicht hinterher. Der Feuerwehrmann hinkt noch dort wie eben gerade. Und du schaust und er versucht, sich abzustützen, hochzudrücken, aber er hat keine Kraft mehr. Seine Hände zittern und es wird totenstill. Alle Menschen schauen hoch zu diesem Feuerwehrmann. Und dann fällt er. Er fällt 10 Stockwerke in die Tiefe. Er hat keine Überlebenschance, trotz der Hilfskräfte, die vor Ort sind. Nachdem all das vorbei ist, erfährst du, dass dieser Feuerwehrmann eine Familie hat. Und ab diesem Augenblick bemühst du dich, seiner Familie zu helfen. Das heißt, du hilfst im Garten aus. Wenn Renovierungen anstehen, im Haus, am Haus, du bist dabei. Du schiffst den Schnee im Winter, du machst dir extra diesen Umweg. Du bringst die Kinder ab und zu zum Sport. Aber vor allem, du versuchst auch finanziell auszuhelfen. Und du kümmerst dich auch um sein Grab. Du pflegst es, du pflanzt Blumen. Und jedes Jahr zum Jahrestag schickst du seiner Frau einen großen, dicken Blumenstrauß. und seinen Eltern und seinen Angehörigen bekundest du dein Beileid. Nach einigen Jahren kommt ein Freund zu dir und fragt dich, reicht es nicht mal langsam? Ist es nicht anstrengend für dich? Du hast doch ein eigenes Privatleben. Aber deine Antwort lautet klipp und klar, nein. Ich verdanke diesem Mann mein Leben. Ich war es nicht wert, dass er für mich gestorben ist. Er hat alles gegeben, um die anderen Menschen zu retten und letztlich sogar mich zu retten. Das, was ich tue, ist deine Antwort, ist bei weitem nicht genug. Ich kann gar nicht genug für diese Familie tun und das, was ich tue, selbstverständlich. Und es macht mich sogar glücklich, für seine Familie da zu sein, ihnen mit meinem Leben zu dienen. Ich verdanke ihm mein Leben. Genau so verhält es sich mit Jesus, dem Sohn Gottes. Er ist für mich und er ist für dich am Kreuz gestorben. Er hing an diesem Kreuz nicht als Verbrecher, nicht weil er es verdient hat, sondern weil ich es verdient hätte, dort zu hängen. Der Sohn Gottes hat etwas anderes verdient, als elendig am Kreuz für einen Sünder zu sterben. Ich war dieses Opfer nicht wert. Doch er war sich trotzdem nicht zu schade dafür. Ich und du, wir verdanken ihm unser Leben, ja sogar ein Leben in Ewigkeit. Wir Menschen, wir streben nach Freiheit. Wir streben danach, zu tun und zu lassen, was wir wollen, ein Leben ohne Grenzen, das Leben leben. Doch ein Leben in absoluter Freiheit können wir nicht führen. Wir leben immer für jemanden oder für etwas. Du lebst immer für dich selber, deine Familie, deine Arbeit, deine Freunde, deine Hobbys, deine Karriere, deine Träume. Und vielleicht hast du dich sogar schon mal dabei ertappt, wie du dich zum Beispiel voll für deinen Beruf hingegeben hast. Du warst nur noch am Arbeiten. Du warst fast die ganze Zeit im Büro, auf dem Bau oder wo auch immer und du hast alles zurückgeschraubt. Teilweise sogar keine Zeit mehr gehabt zu essen und der Schlaf, der war auch nur noch nebensächlich. Und irgendwann bemerkst du, das Verhältnis zu deinem Partner, zu deinen Kindern wird immer schlechter und du ziehst die Notbremse. Du hast es verstanden und von diesem Moment an gibst du dich für deine Familie hin. Bist du für deine Familie da? Wenn ich frei bin von einer Sache, dann nur, weil ich mich einer anderen hinwende. Ich bin nie frei von etwas, sondern frei für etwas. Und das sagt Jesus in Matthäus 6, Vers 24. Ein Mensch kann nicht zwei Herren dienen. Er wird dem einen ergeben sein und den anderen abweisen. Für den einen wird er sich ganz einsetzen und den anderen wird er verachten. Das Prinzip gibt es auch in einem anderen größten Verhältnis, nämlich unser Leben. Entweder ich lebe mein Leben für Gott oder gegen ihn. Eine weitere Option nennt Jesus nicht. Wir Menschen sind schuldig vor Gott. Wir Menschen sind alle Sünder, weil wir seine Gebote missachten, weil und dadurch uns schaden, unsere Menschen gegenüber schaden, Gott ungehorsam sind. Und dass es so ist, kann man ganz einfach an einem Kind beobachten. Ich habe noch kein Kind großziehen müssen, aber ich denke, ihr könnt mich darin bestätigen, ein Kind muss man sehr viel beibringen. Es beginnt ziemlich früh, aber man muss einem Kind beibringen, zu reden. Wenn es redet, muss man es beibringen, Danke zu sagen, muss einem Kind beibringen, zu lesen. Aber man bringt einem Kind nicht bei, wie man egoistisch ist. Man bringt einem Kind nicht bei, wie man lügt oder wie man grob zu anderen Kindern ist. Das lernen sie von alleine, als wäre es selbstverständlich. Und auch wir neigen dazu, eher das Schlechte zu tun. Es ist einfacher und irgendwie liegt es in unserer Natur. Und die Bibel benennt diesen Zustand sogar, Wir sind Sklaven der Sünde. So schreibt Paulus in Römer 6, denn als ihr Sklaven der Sünde wart, da wart ihr frei gegenüber der Gerechtigkeit. Und was waren die Folgen? Nichts Gutes. Denn heute schämt ihr euch für das, was ihr früher getan habt. Es führte zum Tod. Die Folgen der Sklaverei von unserem sündigen Leben ist Scham und der Tod. Und die Bibel sagt ganz klar, Gott ist gerecht und muss Sünde bestrafen. Wir müssen die Konsequenzen für unser Handeln tragen. Und die rechtmäßige Strafe ist der Tod. Aber Tod meint nicht, dass ich irgendwann eines Tages mal sterben muss, sondern nach dem Leben, nach dem Tod erwartet mich, dass ich ewig von Gott getrennt sein werde. Mit anderen Worten, ich lande in der Hölle. Und das, weil ich ein Leben für die Sünde führe, weil ich meinen Egoismus ausleben möchte. Wir sind Sklaven der Sünde. Doch als ich Gott kennengelernt habe, habe ich eins verstanden. Gott liebt mich. Gott liebt mich mit meinen ganzen Fehlern, mit meinen Makeln. Er liebt mich, obwohl ich eine schlechte Vergangenheit habe, obwohl ich viel verbockt habe. Aber auch wenn er mich liebt, kann er dafür seine Gerechtigkeit nicht aufgeben. Ich habe die Konsequenzen zu tragen. Meine Schuld, meine Fehler müssen bestraft werden. Und genau das ist der Grund, weshalb Jesus auf diese Erde kam. Er kam auf diese Erde, um deine und meine Fehler auszubügeln, um für unsere Sünden zu sterben. Und Jesus ist aber nicht tot geblieben, er ist auferstanden. Er hat den Tod besiegt. Jesus lebt. Zur damaligen Zeit waren nicht alle Sklaven gezwungen, Sklaven zu sein. Es gab Menschen, die haben sich freiwillig dazu bereit erklärt. Sie haben finanzielle Not gehabt und sie haben um ihr Überleben gekämpft, aber gemerkt, so hart ich mich auch bemühe, langsam aber sicher gehe ich zugrunde. Und irgendwann haben sie gesagt, ich gehe zu einem Herrn und sage, wenn du mir Sicherheit garantierst, eine Unterkunft und jeden Tag was zu essen, ich werde für dich arbeiten, ich werde dein Sklave sein. Dadurch konnten sie leben. Dadurch haben sie ihre Existenz gesichert, weil es ihnen als Sklave besser ging als freier Mensch. Und genau so verhält es sich mit uns. Wir können uns aussuchen, wessen Sklave wir sind. Entscheidest du dich weiter zu leben wie bisher, dann bist du ein Sklave der Sünde. Und dein Leben geht langsam, aber sicher zugrunde, so traurig es auch klingt. Und nach dem Tod sind deine Perspektiven nicht viel besser. Ewig von Gott getrennt sein, das erwartet dich dann. Aber weil Jesus dich freigekauft hat, hast du die Möglichkeit, ihm nachzufolgen, sein Kind zu sein, sein Freund zu sein, sein Mitarbeiter zu sein, sein Diener zu sein, sein Sklave zu werden. Und das bedeutet für dich Vergebung von deinen Sünden, Frieden innerlich, aber auch mit anderen Menschen, und der Himmel erwartet dich nach dem Tod, die Herrlichkeit Gottes. Somit ist Sklave Gottes zu sein ein Privileg. Um ein glücklicher Sklave zu werden, brauchst du den richtigen Herrn. Und kein Herr eignet sich besser als Jesus, weil Jesus sogar bereit war, für dich zu sterben, als du noch nicht sein Sklave warst, sondern um dich freizukaufen. Glücklicher Sklave wird man mit dem richtigen Herrn. Und der zweite Punkt ist, mit der richtigen Motivation. Gott zu lieben, ihm zu dienen mit meinem ganzen Leben ist das Mindeste, was ich tun kann für das, was er für mich getan hat. Meine Mitmenschen zu lieben, ihnen zu dienen, weil es das ist, was Gott möchte. Doch einige Menschen denken fälschlicherweise, wenn ich etwas Gutes tue, zum Beispiel, wenn ich mich irgendwie in der Gemeinde einbringe, da mal was Gutes mache oder meinen Mitmenschen nach dem Motto, jeden Tag eine gute Tat, dann habe ich etwas gut bei Gott. dann muss Gott mir etwas Gutes tun. Gott muss mir es zurückzahlen, dass ich etwas Gutes getan habe. Doch dieses Prinzip zieht nicht. Jesus ist für mich bis ans Kreuz gegangen, bis an den Tod. Und eigentlich hätte ich bei Gott eine offene Rechnung. Eine Rechnung, die ich nie begleichen könnte. Aber Jesus hält sie uns nicht vor und sagt, hier, das musst du noch ausgleichen. Und wie kann ich dann so dreist sein und jede Erbse zählen? Weiß ich, mit wem ich da abrechne? Ich rechne mit Gott ab, unserem Schöpfer, der die ganze Welt geschaffen hat, der alles in der Hand hat, der dich und mich einzigartig gemacht hat, uns das Leben geschenkt hat und sogar seinen Sohn für uns verschont hat. Wie kann er mir da etwas schuldig sein? Deshalb ist wichtig für einen Dienst, egal wo er stattfindet, dass man seine Motivation hinterfragt. Dass du dir einmal ganz ehrlich die Frage stellst, warum diene ich? Was erhoffe ich mir von meinem Dienst? Geht es mir darum, Anerkennung zu bekommen? Geht es darum, andere zu beeindrucken oder Menschen zu beweisen, was ich für ein guter Mensch, was ich für ein guter Christ bin? Prüfe deine Motivation und lerne zu schätzen, was Jesus für dich getan hat. Er ist ans Kreuz gegangen, um dich von der Sklaverei zu befreien. Ihm mit deinem ganzen Leben zu dienen, ist doch jetzt selbstverständlich. Ich habe bei mir festgestellt, als ich die Jugendarbeit angefangen habe, am Anfang war ich voll motiviert. Ich war total dabei, voll gerne da. Und die Jugendarbeit lief mal gut, mal schlecht. Und ich habe wirklich alles investiert. Kraft, Zeit und Geld. Aber es gab Phasen, da kam niemand von der Gemeinde auf mich zu. Niemand hat mich gelobt, niemand hat sich bei mir bedankt, niemand hat mich ermutigt und irgendwie verging mir die Lust zum Dienen. Und vielleicht kommt dir das sogar bekannt vor, bei etwas, bei einem Dienst, den du tust. Aber ich habe gemerkt, wenn ich Gott diene, um Anerkennung zu bekommen, hat man ganz schön schnell die Nase voll, weil es einfach vorkommt, dass keine Anerkennung kommt. Und ich musste mich neu umstellen, dass meine Motivation Liebe ist, Dankbarkeit, dass für das, was Jesus für mich getan hat und immer noch tut. Und dass es sogar eine Ehre für mich ist, Gott dienen zu dürfen, weil ich erlebe, wie Gott arbeitet, wie Gott wirkt, wie Gott Menschen verändert und ich darf dabei sein. Ich darf das hautnah erleben. Sklave zu sein, bezieht sich aber nicht nur auf die Gemeinde, sondern bezieht sich auf jeden Bereich meines Lebens. Zum Beispiel in der Schule, wenn man Probleme mit einem Fach hat, hat man die Wahl, vor allem bei der Klausur, bin ich ehrlich oder betrüge ich? So ging es mir mit Latein. Ich war nie wirklich gut in Latein. Und ja, dann standen halt die Klausuren bevor und man hat sich immer spicker gemacht. Aber irgendwie hatte ich immer dabei ein schlechtes Gewissen, weil ich wusste, Gott will das nicht. Ich betrüge, ich soll aber ehrlich sein. Und dann habe ich ganz bewusst für mich die Entscheidung getroffen, ich höre auf damit, in jedem Fach. Wenn die nächste Lateinklausur stand bevor, ja, man übt so gut man kann, aber 2 Jahre kann man nicht einfach mal nachholen. Und ich stand wieder abends davor, einen Tag von der Klausur, ja, machst du dir einen Spicker, um zu lernen. Und dann am nächsten Tag, ich habe den Spicker nicht mitbekommen und ich saß in der Klausur, ich fange an zu schreiben und die erste Lücke nach einer Minute, dann da eine Lücke und ich saß wie immer neben einem guten Freund, der immer eine 1 hat. Neben mir saß auch jemand, der ziemlich gut war und schaust du kurz rüber, oder fragst du immer, der Lehrer passt nicht auf, jetzt könnte ich was fragen. Die Versuchung war echt da und echt groß. Aber ich habe gesagt, ich will ehrlich sein. Ich will Gott treu sein. Und das Erstaunliche war, die Klausur war besser als die letzten. Nicht viel, aber ein bisschen. Und es war für mich irgendwie eine Bestätigung, dass Gott mich belohnt. Dass Gott es, ja, wertschätzt. Und am Ende meines Abiturs habe ich sogar das Latinum geschafft und das war eine Zeit lang für mich echt nur noch ein Traum oder einfach nur Hauptsache du kommst durch. Oder wie sieht es aus, wenn andere darüber lachen, dass ich ein Christ bin? Wenn ich als Freak abgestempelt werde, weil ich sonntags in die Kirche gehe, weil ich bete, weil ich die Bibel lese, weil ich die Bibel für Gottes Wort halte, bleibe ich meinem Herrn treu? Diene ich ihm weiter? Bekenne ich mich dazu? Wie gehst du damit um, wenn du lange für eine bestimmte Person betest? Dein Partner, deine Kinder, jemand, der dir wichtig ist, aber irgendwie passiert nichts. Die Person wird nicht gesund, die Person will trotzdem nicht mehr von Gott wissen. Gibst du dann auf? Schwingst du das Handtuch? Oder vertraust du Gott? Bleibst du ihm treu? Die Frage ist, was motiviert dich? Was motiviert dich, Jesus weiter zu dienen? Einfach nur Sklave zu sein? Eine Frau hat geschrieben, was dieses Gleichnis auf ihr Leben ausgewirkt hat, wie sich das Gleichnis ausgewirkt hat. Und das würde ich euch gern zum Schluss vorlesen. Bei Gott geht es immer darum, zu kämpfen, weiterzumachen, dabei zu bleiben. Diese Worte habe ich in meinem Leben in vielen Situationen praktisch begreifen gelernt. Dranbleiben an Gott, weitermachen für Gott, trotz Krankheit, Arbeitslosigkeit, unerfülltem Kinderwunsch. Immer wieder muss ich mich darauf einlassen, dass Gott nicht nur der liebende Vater ist, sondern auch der große, unbegreifliche Gott, der in unserem Leben Dinge geschehen lässt, die wir nicht verstehen, der uns etwas abfordert. Meine Liebe zu Jesus wird nicht zuerst in großen Gefühlen im Gottesdienst deutlich, sondern im Alltag. Sie zeigt sich daran, wie ich mit Situationen umgehe, in denen ich am Ende bin, an meine Grenzen stoße. Wie sehen dann mein Glaube und der Umgang mit meinen Mitmenschen aus? Weiter für Jesus arbeiten. Dranbleiben. Nicht müde werden. Das ist eine große Herausforderung. Jesus, ich liebe dich, bedeutet, Jesus, ich will deinen Willen tun. Auch wenn es für mich manchmal unbequem, anstrengend und herausfordernd ist. Das ist der Weg, um ein glücklicher Sklave zu werden. Weil du den richtigen Herrn dienst. Weil du einem wunderbaren Herrn dienst und weil du mit der richtigen Einstellung dienst. Manchmal denken wir, ich bin nicht stark genug, ich bin nicht gut genug, um wirklich Gott zu dienen. Aber das Tolle ist, Gott will, dass wir einfach unser Leben ihm voll hingeben, unser ganzes Herz. Und er ist in unserer Schwachheit mächtig. Und darum geht es jetzt in dem nächsten Lied. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig.